Liebe Gemeinde, ich habe mal eine Frage an euch. Wer von euch liest die Bibel nach einem Bibelleseplan? Doch einige, ich schätze mal ein Viertel mindestens. Das ist sehr gut, eine gute Angewohnheit, kann ich nur empfehlen. Und die Bibelleser unter uns, und ich hoffe, dass das die Mehrheit ist, auch wenn ihr nicht nach einem Plan, nach einem Bibelleseplan lest, ihr lest in Gottes Wort. Die Bibelleser werden wissen, dass wir im Neuen Testament 4 Evangelien haben. Also 4 Berichte vom Leben und vom Wirken Jesu in den etwa 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes. Wir haben das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium. Lukas ist ein besonderer Evangelist. Und ein Grund dafür ist, er ist der einzige Nicht-Jude, der inspiriert vom Heiligen Geist 2 Bücher der Bibel verfasst hat. Eben das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Lukas war von Beruf Arzt. Viele Jahre war er ein treuer Begleiter von Paulus, von dem Apostel Paulus. Und kurz vor seinem Tod schreibt Paulus dann an Timotheus, Lukas alleine ist bei mir. Er stand zu ihm, auch wenn es gefährlich wurde, auch wenn die anderen vielleicht sich nicht mehr getraut hatten, in der Nähe von Paulus zu sein, kurz vor seiner Hinrichtung. Seinen Bericht über das Leben und das Wirken Jesu hat Lukas sorgfältig recherchiert, wie er selber schreibt, und chronologisch aufgeschrieben. Wie die anderen 3 Evangelisten auch, wie Matthäus, Markus und Johannes, setzt Lukas seine eigenen Akzente in seinem Evangelium. Ein besonderes Merkmal bei Lukas zum Beispiel ist der Leitgedanke, dass das Evangelium sich an alle Menschen richtet. Das war für Lukas wahrscheinlich sehr ergreifend zu verstehen. Er ist mit eingebunden, mit eingeschlossen in Gottes Rettungsplan, obwohl er kein Jude war. Das Evangelium durchbricht alle gesellschaftlichen Schichten und Schranken. Jesus, das schildert uns Lukas in seinem Evangelium, ist ohne Unterschied für alle Menschen da. Für die Samariter, die ein Mischvolk waren. Für die Aussätzigen ist er da. Für die Heiden ist er da. Er ist immer da für die Verstoßenen, die abgelehnt werden in der Gesellschaft. Er ist da für die Frauen. Er ist da für die Unterdrückten. Er ist da für die Verachteten, für die Armen. Und außerdem ist das Lukas-Evangelium auch ein Evangelium der Gebete. Es enthält besonders viele Gebete. 7-mal zum Beispiel berichtet uns Lukas davon, dass Jesus betet. Und er ist der Einzige, der uns von diesen 5 Gebeten berichtet, die Menschen gerettet haben. Wir sind ja in dieser Predigtreihe Gebete, die retten, 5 Gebete aus dem Lukas-Evangelium. Und heute schauen wir uns das 3. dieser Gebete an. Und das ist das Gebet des Zöllners. Das Gebet des Zöllners im Tempel. Nächstes Mal werden wir noch einmal über ein Gebet eines Zöllners, nämlich über das Gebet des Oberzöllners Zachäus reden. Nun, es ist erstaunlich, dass die größten Feinde Jesu paradoxerweise die frommen Leute waren, religiöse Menschen. Es waren seltsamerweise die Theologen, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Sie widersetzten sich Jesus entschieden. Sie versuchten ihm immer wieder Fallen zu stellen. Sie lehnten ihn als Propheten und als Messias Israels ab, obwohl sie all die Wunder sahen, die er wirkte. Die waren nicht von der Hand zu weisen. Also gegen besseres Wissen lehnten sie ihn ab. Diese Wunder waren nicht zu leugnen. Blinde konnten wieder sehen, Lahme gehen. Aussätzige wurden rein, Tote wurden auferweckt. Aber sie ignorierten diese eindeutigen Beweise Gottes und sie hielten sich für besser. Ihre selbst gebastelte Frömmigkeit war ihnen immer im Weg. Sie kritisierten Jesus auch immer wieder dafür, dass er Kontakt hatte mit Sündern und Zöllnern. Das war die unterste Schicht aus ihrer Sicht in der Gesellschaft. Schlimme Menschen, sündige Menschen, mit denen Gott nichts zu tun haben könnte, so dachten sie. Und dann waren am Ende sie, diese Pharisäer, diejenigen, die Jesus dann der Gotteslästerung angeklagt und auch das Volk dazu angestachelt hatten, ihn zu kreuzigen. Aber Jesus ignoriert sie nicht. Er geht immer wieder auf sie ein, auch auf ihre Kritik. Und er weist sie zurecht. Er verweist auf Gottes Wort, auf die Bibel, die sie ja kannten. Er versucht sie zu korrigieren. Aber sie bleiben auf ihrem Standpunkt. Und auch dieses Gleichnis, das wir uns gleich lesen werden, erzählt Jesus, um die Pharisäer zum Nachdenken und zur Umkehr zu bewegen. Es geht hier um zwei Menschen, die in den Tempel gehen, um zu beten. Das eine Gebet wird von Gott erhört, das andere nicht. Lesen wir einmal dieses Gleichnis von Jesus, Lukas 18, Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, das sind nämlich diese Pharisäer, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Was für ein Gleichnis. Im Deutschen hat dieses Gebet 5 Worte. Gott sei mir Sünder gnädig. 2 Worte sind im Grunde genommen nur Bindeworte. Und es sind die 3 Worte, die dann übrig bleiben, die den Inhalt dieses Gebetes ausmachen. Gott, Sünder, Gnade. Ich habe es das GSG-Gebet genannt. Gott, Sünder, Gnade, Gebet. GSG 9 ist für manche von uns ein Begriff. GSG 9 ist ein Kürzel für die Grenzschutzgruppe 9. Das ist eine Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei zur Bekämpfung von Terrorismus und Schwerst- und Gewaltkriminalität. Die GSG-9-Gruppe hat übrigens ihr Hauptquartier hier ganz in der Nähe in St. Augustin. Das soll uns eine Eselsbrücke sein, damit wir das Gebet des Zöllners nicht vergessen. GSG, Gott, Sünder, Gnade. Es beginnt mit Gott und dort sollte jedes Gebet, Bußgebet beginnen. Gott, der Adressat dieses Gebets. Der Zöllner ruft Gott an. Er wusste, wer Gott ist. Heilig, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Und dieser Gott kennt seine Geheimnisse, das weiß der Zöllner. Das Licht Gottes durchleuchtet sein Leben, es durchleuchtet sein Herz. Vor ihm kann er sich nicht verstecken. Dieser Gott ist absolut gerecht. Und es gibt keine Möglichkeit, dass sich der Zöllner vor dem heiligen Gott rechtfertigen kann. Gott kannte seine Machenschaften als Zöllner. Gott wusste, dass er für die römische Besatzungsmacht, also für die Feinde Israels, arbeitet, sozusagen auf der falschen Seite. Gott wusste auch, wo er zu viel Zoll eingenommen hatte, um sich selbst zu bereichern, wie er anderen Menschen auf diese Weise Schaden zugefügt hatte und sie beraubte. Das wusste Gott. Gott ist der gerechte Richter. Gott muss die Sünde bestrafen. Und deshalb stellt sich der schuldige Zöllner dem heiligen Gott. Denn er weiß auch, dass nur dieser Gott, der allmächtig, heilig und gerecht ist, der die Welt einmal richten wird, nur dieser Gott kann einen Sünder auch begnadigen. Du musst mit deinem Gebet an die richtige Adresse kommen, wenn du gerettet werden willst. Die richtige Adresse für dein Gebet ist nicht Maria, die Mutter Gottes. Es ist auch nicht einer der Heiligen. Es ist auch nicht einer der Engel im Himmel. Die richtige Adresse ist dein Gott und Schöpfer im Himmel. Gott hatte Israel zugesichert, dass er im Tempel in Jerusalem wohnen wird, seine Gegenwart dort sein wird und dass sie dort zu ihm kommen können und beten dürfen. Wir dürfen heute überall zu Gott beten. Was für ein Privileg. Und deshalb kommt der Zöllner in den Tempel Gottes, in die Gegenwart des Heiligen. Und er kommt schuldbeladen, mit zitternden Knien. Er wagt seine Augen nicht aufzuheben zum Himmel, so lesen wir. Er weiß, er ist unwürdig. Er kann dem heiligen Gott nicht in die Augen schauen. Der Zöllner aber stand ferne, hinten, weit weg von den frommen Pharisäern, die ganz vorne standen. Und doch, er beginnt zu beten. Und sein Gebet beginnt mit dem Wort Gott. Er zweifelt nicht, dieser Gott ist da. Er sieht ihn, er hört ihn. Und er ist mit seiner Sündenlast an der richtigen Adresse, bei Gott. Um ein Gebet zu beten, das dich rettet, musst du verstehen, wer Gott ist. Das ist so wichtig. Wir haben oft ein falsches Gottesbild. Aber ein falsches Gottesbild macht ein rettendes Bußgebet unmöglich. Gott ist nicht dieser gutmütige alte Greis, der alles Unrecht irgendwie durchgehen lässt. Er wird nicht alle Menschen in den Himmel durchwinken. Das ist nicht der Gott der Bibel und das weiß der Zöllner auch. Er ist der Heilige, er ist der gerechte Gott. Er ist der Richter der ganzen Welt. Vor ihm kann sich niemand verstecken. Und vor ihm wird jeder Mann einmal Rechenschaft ablegen müssen für jede Sünde und jede Gesetzesübertretung. Zu diesem Gott musst du kommen. Bevor du betest, solltest du also wissen, zu welchem Gott du betest. Es macht keinen Sinn, zu einem Gott zu beten, den es nicht gibt. Es muss der Gott der Bibel sein. Das zweite Wort in dem GSG-Gebet heißt Sünder. Sünde ist der Anlass für dieses Bußgebet. Deswegen steht der Zöllner da im Tempel und betet, weil er ein Sünder ist. Er wusste also nicht nur, wer Gott war, er wusste auch, wer er selber war. Ein Sünder, schuldig vor Gott. Jemand, der Gottes Strafe verdient hat und deshalb mit dem Gericht Gottes rechnen muss. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Keine Ausrede, keine Rechtfertigung. Ich konnte nicht anders, du kennst meine Eltern, meine Erziehung, meine finanzielle Not. Nein, nein. Er hob auch nicht einfach die Hand und sagte, Gott, ich entscheide mich jetzt für dich, ich bin stolz auf meine Entscheidung und ab jetzt kannst du auch stolz auf mich sein. Ab jetzt bist du verantwortlich, mich zu segnen, zu schützen, zu versorgen und glücklich zu machen. Wir leben in einem Zeitalter der Selfies, nicht wahr? Und diese Selfie-Kultur spiegelt sehr gut unsere Selbstwahrnehmung wider, wie wir von uns denken. Ich stehe im Zentrum meiner Welt. Und die Welt und die Gesellschaft müssen mich bewundern und mir Likes schicken, weil ich ja so toll bin. Wir sind so weit abgerückt von diesem menschlichen, göttlichen Menschenbild, biblischen Menschenbild, von der biblischen Anthropologie, dass uns dieses GSG-Gebet gar nicht in den Sinn, geschweige denn über die Lippen kommen will. Gott sei mir Sünder gnädig. Aber ein Gebet, das rettet, beginnt mit dieser schonungslosen Anerkennung meiner eigenen Unwürde und Sündhaftigkeit. Es ist eine reumütige Anerkennung einer harten Realität. Ich bin ein verdorbener, schuldiger Mensch, der Gottes Gericht und seine gerechte Strafe verdient hat. Ich kann es nicht wagen, meine Augen zum Himmel aufzuheben, weil ich so schmutzig bin. Wie kann ich diesem heiligen Gott mit meinem verdorbenen Herzen, mit meiner Sündenlast begegnen und in die Augen schauen? Ja, dieses Selfie ist schwer zu ertragen, das ist wahr. Und dieses Selfie würdest du wahrscheinlich nicht als Profilbild speichern wollen. Du würdest es auch nicht auf Facebook oder Instagram schicken oder stellen. Aber Christsein beginnt mit der Selbsterkenntnis und mit der Selbstverurteilung. Das dritte Wort im GSG-Gebet heißt Gnade. Gnade ist der Ausweg. Der Ausweg. Der Zöllner betet Gott, sei mir Sünder gnädig. Das Gebet, das rettet, endet nicht mit der Sündenbekenntnis. Mit dem Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis ohne Gnade, das wäre eigentlich bloße Beichte. Beichte ist ein Aufzählen der eigenen Sünden, der eigenen Verbrechen, um sein Gewissen zu entlasten, um sich besser zu fühlen. Aber ein Gebet, das rettet, ist die Bitte eines schuldigen Sünders um Gnade. Der Zöllner bittet Gott um Gnade. Er hat das Evangelium verstanden. Die frohe Botschaft, Gott vergibt Sündern aus Gnade. Der Pharisäer bittet nicht um Gnade, er bittet um gar nichts. Er lobt nur sich selbst. Warum auch? Er braucht ja gar keine Gnade. Er ist mit sich selbst zufrieden, er ist sich selbst genug. Er sendet diese frommen Selfies an Gott und an die Mitmenschen und erwartet, dass Gott und seine Mitmenschen ihn bewundern. Und der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, ungerecht, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Dieser Pharisäer postet nur Eigenlob und Selbstdarstellung auf Facebook, Instagram, WhatsApp. Der Pharisäer erwartet, dass Gott ihm jetzt Likes und Smileys schickt und ihn bewundert für seine ach so große Leistung. Er vergleicht sich mit Räubern, mit Ehebrechern, mit diesem Zöllner und er denkt, er schneidet super gut ab, er ist so viel besser, Gott kann stolz auf mich sein. Der Zöllner aber bittet um Gnade. Mein Gebet zu beten, das dich retten wird, brauchst du also drei Voraussetzungen. Gottes Erkenntnis, Selbsterkenntnis und Gnadenerkenntnis. Du musst verstehen, wer Gott ist, du musst verstehen, wer du bist und du musst verstehen, was Gnade ist. Du musst das Evangelium, das Gott dir in Jesus anbietet, annehmen. Vergebung der Schuld und ewiges Leben als Geschenk. Ohne Leistung, ohne Verdienst. Es ist ein Drei-Komponenten-Gebet, GSG eben, Gott, Sünder, Gnade. Und wenn eines der drei Komponenten fehlt, bleibt das Gebet unwirksam. Aber das ist das Einzigartige und Einmalige am Christentum, liebe Freunde, es gibt Gnade. Wir haben in Jesus Christus Zugang, sagt Paulus, zur Gnade. Zugang, die Tür steht offen. Jesus ist die Tür, er ist der Weg. Ohne Gnade gibt es nämlich keine Vergebung. Ohne Gnade kannst du deine Schuld niemals loswerden. Ohne Gnade ist Gottes Gericht unvermeidlich und wird dich treffen. Ohne Gnade gibt es keine Rettung. Gnade aber gibt es nur bei dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Gnade, sagt Paulus, lässt er uns reichlich widerfahren. In seinem Sohn reichlich. Gott spart nicht mit Gnade. Gott ist so großzügig mit Gnade. In den Religionen gibt es Gesetz und Pflicht. Wenn eine Religion gut ist, gibt es in ihr auch eine gute Moral, vielleicht, gute sittliche Vorschriften. Es gibt in den Religionen immer Leistungsvorschriften und Anweisungen für Opfer, die zu bringen sind. Aber in den Religionen gibt es keine Gnade. Und deshalb betet Nehemia: Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. David betet: Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium: Von seiner Fülle, aus der Fülle Jesu, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz, das ist Religion, ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Der Begriff Gnade lässt sich also nicht von der Person Jesus Christus trennen. Wenn du dein Gebet an den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus richtest, wenn du glaubst, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz diese unerschöpfliche Quelle der Gnade geöffnet hat für jeden Sünder, der Buße tut, dann bist du mit deinem Gebet an der richtigen Adresse. Ja, denn Gnade ist der Ausweg aus Sünde, Strafe und Gericht. Die Entdeckung des Impfstoffs gegen Tollwut geschah vor 125 Jahren, und zwar durch den französischen Mediziner Louis Pasteur. Dadurch wurde er berühmt in ganz Europa, und irgendwie bekamen das auch 19 Russen aus dem Gebiet Smolensk mit, die von einem tollwütigen Wolf gebissen worden waren. Sie hatten von diesem Serum, von diesem Impfstoff gehört, dass sie heilen könnte. Und sie machten sich auf den Weg, trotz der schweren Verletzungen, auf den Weg nach Paris. Vor Ablauf von 2 Wochen, was entscheidend war, kamen sie tatsächlich noch in Paris an und erregten natürlich Aufsehen in dieser Stadt mit ihren Pelzmützen, mit ihren Verbänden. Sie konnten nicht Französisch und so riefen sie immer nur einen Namen aus: Pasteur, Pasteur. Sie wurden schließlich zu ihm geführt und tatsächlich konnten diese russischen Bauern, die dem Tod ja schon geweiht schienen, tatsächlich geheilt werden, mit Ausnahme von 3, deren Erkrankung schon zu weit fortgeschritten war. Nun, in einem anderen Sinne leidet die ganze Welt, jeder von uns, an einer tödlichen Krankheit, an der Krankheit der Sünde. Und auch dafür gibt es nur einen Impfstoff. Dafür gibt es nur ein Heilmittel. Es gibt nur einen Namen, der dich retten kann, und das ist Jesus. Niemand sonst. Und wenn du diesen Namen Jesus anrufst, im Glauben empfängst du Heilung, Rettung. Er schenkt dir ewiges Leben. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Dieses Gebet des Zöllners macht 2 weitere Wahrheiten deutlich. Ich denke, das sind 2 Wahrheiten, die Jesus mit diesem Gleichnis vermitteln will. Er spricht ja 2 Zielgruppen an, die Selbstgerechten und die, die von den Selbstgerechten verachtet werden. Diese 2 Zielgruppen. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, die eine Gruppe, und verachteten die andere Gruppe, dieses Gleichnis. Nun, die Selbstgerechten, die überzeugt sind, fromm und gerecht zu sein und die anderen verachten, für sie macht dieses Gleichnis deutlich, es gibt Gebete, die nicht retten, die nichts nützen, die eigentlich nur verurteilen. Das Gebet des Pharisäers hat ihn nicht gerettet. Es hat ihm nicht geholfen. Diese Geschichte veranschaulicht sehr deutlich, dass Religion niemanden rettet. Pharisäer waren die religiösesten Leute der damaligen Zeit. Hier gehen 2 Menschen in den Tempel. Beide beten, doch nur einer geht gerechtfertigt nach Hause. Und das ist nicht der fromme religiöse Mensch. Es ist der Zöllner. Es ist der Sünder. Ein Mensch, von dem damals die allermeisten Menschen, wenn nicht alle, erst recht die Religiösen, niemals vermutet hätten, dass ausgerechnet dieser Mensch von Gott angenommen wird. Jesus erklärt den Zöllner als gerecht, nicht den frommen Pharisäer. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dieser fundamentale Unterschied zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner wird von Paulus im Römerbrief in Kapitel 5 zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Römer 4, Vers 5, dort sagt Paulus, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, nicht auf Religion setzt, das ist hier gemeint, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Gott spricht den gottlosen Sünder gerecht, weil dieser aufrichtig zu ihm kommt, sich demütigt, seine Sünde bereut und an die Gnade Gottes glaubt. Der Pharisäer, der aufgrund seiner Frömmigkeit, seiner guten Werke gerecht sein will, der hat bei Gott keine Chance. Keine Chance. Wir haben in unserem Land so viele religiöse Menschen, aber so wenig gläubige Menschen. Religiöse Menschen vertrauen immer auf ihre eigenen Werke, auf ihre Leistung. Sie denken, Gott muss mit mir doch zufrieden sein. Ich bin kein Bankräuber, kein Mörder. Ich wurde als Baby getauft. Ich gehe ab und zu in die Kirche. Ich zahle meine Kirchensteuern. Ich wurde konfirmiert und kirchlich getraut. Irgendwann wird der Pfarrer mich beerdigen. Vielleicht denkst du auch ähnlich. Ich bin Gemeindemitglied. Seit vielen Jahren. Ich setze mich seit Jahren in der Gemeinde treu ein. Ich diene Gott. Ich spende regelmäßig. Ich lebe fromm. Ich kleide mich nach einem frommen Dresscode. Das muss doch reichen. Ich habe Guthaben auf meinem Konto bei Gott. Vielleicht gehörst du auch zu den Selbstgerechten. Vielleicht hältst du dich für besser und verachtest die anderen, die sündig sind, zu sündig sind. Dann sagt Jesus dir durch dieses Gleichnis heute, deine Selbstgerechtigkeit und Frömmigkeit genügen nicht. Nein, das reicht nicht. Gott verlangt von uns Menschen nämlich die absolute, die göttliche Gerechtigkeit, die genauso gerecht und heilig ist wie Gottes Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nur Gott alleine besitzt. Und diese Gerechtigkeit kann ein Mensch durch Religion oder fromme Leistung, durch eigene gute Werke niemals erlangen. Die kannst du nur geschenkt bekommen. Jesus schenkt sie dir gerne, wenn du zu ihm kommst und das Gebet des Sünders betest. Dieses Gleichnis zeigt uns auch den Kontrast zwischen Demut und Hochmut. Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er immer Gnade. Der Hochmütige erwartet, dass Gott sich zu ihm herabbeugt. Hochmut schaut immer auf andere Menschen herab und verachtet andere Menschen. Aber der Demütige wagt es nicht, seine Augen zum Himmel aufzuheben. Er beugt sich selbst in den Staub vor dem heiligen Gott im Himmel. Und Gott beugt sich zu ihm herab. Dieses Gleichnis macht deutlich, du kannst Gott mit deiner Leistung, mit deiner Frömmigkeit, mit deinen guten Werken niemals beeindrucken. Das Einzige, was Gott beeindruckt, ist wahre Demut und kindlicher Glaube. Deshalb sagt David, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Die Gerechtigkeit Gottes kann man nur geschenkt bekommen. Und das nur, weil Jesus am Kreuz für meine und deine Schuld bezahlt hat. Er hat mit seinem Blut für dich Gerechtigkeit vor dem heiligen Gott erworben. Du kriegst sie geschenkt Das ist Gnade. Dafür starb Jesus. Vielleicht sitzt du heute hier in diesem Gottesdienst und du sagst, eigentlich bin ich hier im falschen Film. Ich bin seit vielen Jahren Christ. Ich muss nicht Buße tun. Ich diene Gott. Diese Predigt ist für Zöllner und Sünder. Was soll ich daraus lernen? Ich habe für dich drei Vorschläge. Erstens, wachse in deiner eigenen Heilsgewissheit. Wachse in der Gnade Gottes. Wir alle brauchen dieses Wachstum. Es wird Zeiten geben in deinem Leben, da wird der Satan versuchen, deine Rettung in Zweifel zu stellen. Er wird Zweifel in dein Herz streuen und dir einreden, dass deine Rettung nicht sicher ist. Vielleicht kennst du das schon. Weil du so oft versagt hast und wieder versagt hast, dann denke an das GSG-Gebet. Erinnere dich daran. Jesus will dir mit diesem Gleichnis helfen, deinen Glauben stärken und deine Heilsgewissheit stärken. Mein zweiter Vorschlag für dich ist dieser. Es gibt Menschen, Christen, auch in dieser Gemeinde, die zweifeln an ihrer Rettung. Sie sind noch nicht gefestigt im Evangelium. Sie brauchen neuen Mut und Stärkung. Nimm diese Predigt zum Anlass, ihnen zu helfen. Sag ihnen, was der Heilige Geist dir heute durch diese Predigt gezeigt hat und helfe ihnen. Und drittens, wenn du auf Menschen triffst, die unter der Last ihrer Sünde leiden, die auf der Suche sind nach Freiheit, nach Vergebung, dann zeige ihnen das GSG-Gebet. Zeige ihnen, wie sie beten können, um Rettung zu erfahren. Eine zweite Wahrheit, die Jesus durch dieses Gleichnis vermitteln will, ist diese. Die Rettung des Sünders ist nicht kompliziert. Ist euch das aufgefallen? Sie ist nicht kompliziert. Sie ist erstaunlich einfach. Es ist kein langer Prozess. Es ist kein mühevolles Einstudieren, Einüben von Geboten, Ritualen. Es ist kein mühevolles Auswendiglernen von bestimmten Gebeten und deren ständiges Wiederholen. Nein, kein Ansammeln von Punkten durch gute Werke, Gebete, Spenden oder Selbstkasteiung. Die Rettung des Sünders ist geschehen, sobald der Sünder diese 5 Worte im Glauben gebetet hat. Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus möchte dich retten. Und er zeigt dir durch dieses Mustergebet in seinem Gleichnis, wie einfach die Rettung ist. Dieses Gleichnis kommt von keinem Menschen. Jesus selbst erzählt es, um uns den Weg des Heils zu erklären, um uns einzuladen zu kommen. Natürlich vorausgesetzt, dass du das, was du betest, auch meinst. Und dass du in deinem Herzen die Wahrheiten, die du betest, auch begriffen hast. Dieses GSG-Gebet dauert nur 3 Sekunden. Ich habe es gestoppt mit der Stoppuhr. 3 Sekunden. Nach 3 Sekunden ist nichts mehr, wie es war. Alles ist anders. Das ewige Schicksal des Zöllners ist gesichert. Er hat Vergebung seiner Schuld. Er geht als gerechtfertigter Mensch aus dem Tempel. Er hat Frieden mit Gott. Er muss das Gericht Gottes nicht befürchten. Er ist aufgenommen in die Familie Gottes als Sohn. Er ist für immer gerettet. Sein Name steht im Buch des Lebens. So ist Gnade. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Der, von dem alle dachten, dass er Gottes Gunst verdient, wurde von Gott nicht angenommen. Es war der andere, der Sünder, der Zöllner, von dem alle dachten, dass Gott ihn niemals akzeptieren wird. Aber gerade dieser Zöllner, der sich erniedrigt hat, der aufrichtig bereut hat, den hat Gott angenommen und dem hat der Vater vergeben. Und Jesus korrigiert das falsche religiöse Denken der Menschen, damals wie heute. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wie kannst du beten, um gerettet zu werden? Bete nicht so, wie der Pharisäer gebetet hat. Vertraue nicht auf deine guten Werke, vergleiche dich nicht mit anderen Menschen, mach dich nicht höher als die anderen, stelle dich nicht über andere. Bete so, wie der Zöllner im Tempel gebetet hat. Trete mit zerbrochenem Herzen vor den heiligen Gott im Himmel. Erkenne, wer Gott ist. Allmächtig, allwissend. Er kennt alle deine Gedanken. Er weiß um jede einzelne Sünde in deinem Kopf, in deinem Leben. Er kennt jedes verborgene Geheimnis, das du sorgfältig vielleicht vor anderen Menschen versteckst. Er ist heilig und gerecht. Er ist der Richter der ganzen Welt. Aber er liebt dich und er will dich retten. Bekenne ihm deine Schuld. Bekenne ihm, wer du bist. Ein verdorbener Sünder, der nicht wert ist, seine Augen zum Himmel aufzuheben. Wir werden gleich ein Lied singen und während des Liedes lade ich dich ein, einfach zum Kreuz zu kommen und zu beten, wie der Zöllner gebetet hat, zwischen dir und Gott. Lösche deine selbstgerechten Selfies. Sei schonungslos offen vor diesem Gott, der dich durchschaut. Und dann bete so, wie der Zöllner im Tempel gebetet hat. Schlage dich an deine Brust und sage, Gott, sei mir Sünder gnädig. Amen. Nach diesem Gebet wirst du von Gott gerechtfertigt werden. Er wird dir sagen, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin in Frieden. Und du wirst dieses Haus heute als gerechter Mensch verlassen. Jesus wird auch über dich sagen, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Amen.